Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Es geht um Lernen ohne Stress. Wann waren Sie denn zum letzten Mal so richtig angespannt und nervös vor einer Prüfung? Wenn es nach meinem Gesprächspartner in dieser Sendung geht, muss Prüfungsstress am besten gar nicht mehr vorkommen. Josef Meyer von der Universität Augsburg beschäftigt sich nämlich mit stressreduziertem Lernen und hat dazu bestimmte Techniken mitentwickelt. Willkommen, Herr Meyer.
Freut mich, Frau Hafner, für die Einladung.
Und mein Name ist Gabi Hafner. Schön, dass Sie uns zuhören. Herr Meyer, wissen Sie noch, wie sich das für Sie angefühlt hat, wenn Sie so richtig Bammel hatten vor einer Mathearbeit oder was es bei Ihnen vielleicht war?
Ja, doch, das kann ich gut nachvollziehen noch. Und man macht ja doch im Laufe seiner Zeit sehr viele Prüfungen. Und da waren schon einige Prüfungen dabei. Also wenn es wirklich dann um Anstellung geht, also auch für die Lehramtsprüfung und solche Dinge, also wo man schon nervös ist. Also was dann zum Teil schon etwas aushakt aufgrund der Nervosität.
Wie hat sich das für Sie angefühlt?
Man spürt halt dann direkte Blockaden. Also man weiß, man hat keinen Zugang zu seinen Ressourcen mehr. Und man weiß, man blockiert. Man weiß es, dass man es weiß, aber man kann es nicht umsetzen dann.
Ein wirklich mieses Gefühl in der Situation dann, ja. Wie man entspannter und erfolgreicher lernen kann und eben auch erreicht, dass Prüfungsangst weniger wird. Dazu erfahren Sie mehr in dieser Sendung von dem Experten Josef Meyer. Und gleich erzählt er uns, wie er darauf gestoßen ist, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Lernen ohne Stress, das wünschen sich vermutlich alle Schüler und Studenten, sicher auch Lehrer und Eltern. Wie es gehen kann, das ist unser Thema heute. Josef Meyer arbeitet am Lehrstuhl für Didaktik an der Uni Augsburg, Didaktik für Englisch, und beschäftigt sich schon lange damit, Methoden zu entwickeln, wie man eben stressfreier lernen kann. Warum wollten Sie denn das Lernen verändern?
Wenn ich zuerst noch was sagen dürfte zu dem stressfreien Lernen. Stressfrei wird es nie gehen. Also es ist stressreduziert. Wir wollen da schon ziemlich ehrlich bleiben, denn ein gesunder Eustress tut ja gut. Also wenn man zu Beginn einer Prüfung etwas nervös ist, wird immer sein. Aber es darf halt nicht ausarten dann in einen krankmachenden Distress, und das möchten wir vermeiden. Mhm. Also was dann auch später dann überführt zum Burnout-Syndrom. Ja, es geht an und für sich zurück auf meine Zeit als Lehrer. Damit habe ich also sehr viel Erfahrung machen dürfen, können, müssen mit Eltern, die in die Sprechstunde kamen und dann sagten, also meine Tochter, mein Sohn hat sehr fleißig gelernt und trotzdem eine schlechte Note bekommen. Mir war klar, und wenn man die Schüler über Jahre kennt, dass das wirklich der Wahrheit entspricht, und trotzdem haben sie versagt. Und das war so der erste Auftakt, dass man gedacht hat, man müsse doch irgendwas machen. Ich habe dann begonnen mit verschiedenen Vorträgen schon in den 90er Jahren. Und lief immer wieder darauf hinaus, dass die Leute wissen wollten, haben sie irgendwelche Untersuchungen, wer sagt es? Und wenn ich dann sagen musste, ja, das sind meine Erfahrungen, das war etwas dünn, und so hat sich dann was entwickelt. Ich möchte gleich dazu sagen, wenn es heißt, Lernen soll Spaß machen, dann hat das absolut nichts mit einer Kuschelpädagogik zu tun. Das heißt, wir setzen nach wie vor auf Disziplin. Und wenn es um stressreduziertes Lernen geht, dann ist es nur umsetzbar mit Entspannungsübungen, wenn Disziplin herrscht. Das heißt also, der Lehrer hat nach wie vor die Fäden in der Hand.
Nur in Italien, das haben Sie bei dieser Studie, die Sie gerade angesprochen haben, rausgefunden, sind noch mehr Schüler vor jeder Prüfung nervös als bei uns in Deutschland. 56% sind es bei uns, das ist eine Zahl, die Sie herausgefunden haben. Auf welchem Weg haben Sie das denn herausgefunden?
Wenn Sie jetzt das ansprechen mit den 56%, dann verteilt sich das bei der ganzen Untersuchung in Europa auf zwischen 30% und 60% der Schüler, die vor jeder Prüfung nervös sind oder Angst haben.
Das ist schon ganz schön viel.
Und das ist sehr viel, und das ist meines Erachtens ein erschreckendes Ergebnis. Denn keine Prüfung ist dann objektiv. Egal, ob jetzt das an der Schule ist, an der Universität, im Berufsleben, diese Prüfungen können nicht objektiv sein, solange die nervös sind. Mhm. Das heißt, gerade diejenigen, die fleißig gelernt haben, versagen dann. Und die, wie man heute so schön sagt, die cool sind, die ziehen das ganz gut durch. Und diese Erfahrung haben wir immer wieder gemacht. Und diesen Schülern möchten wir eben helfen, diesen 20, 30 bis 60%, dass wir sagen, also da müssen wir doch dagegen was tun. Es hat sich auch herausgestellt, dann am Ende der Untersuchung, nach einem Jahr, dass wir genau das umgekehrte Verhältnis bekommen haben. Das heißt also, zwischen 30% und 60% haben behauptet dann am Schluss, stressreduzierte Lernen hätte ihnen geholfen und sie sind jetzt weniger nervös. Und nachdem das eine umfangreiche Untersuchung war, das heißt also natürlich auch signifikant abgesichert, kann man jetzt dann schon davon ausgehen, dass das wirklich wirkt und dass das stimmt. Und es ist immerhin eine Population von fast 10.000 Schülern jetzt europaweit.
Die da untersucht worden.
Die untersucht wurden.
Also schon aussagekräftige Zahlen und ein aussagekräftiges Ergebnis, dass sich das Verhältnis eben umdreht, wenn man über diese Techniken verfügt. Und ja, das ist ja eine ganz schön umfangreiche Untersuchung. Das braucht schon einigen Vorlauf und wahrscheinlich auch eine Unterstützung, dass man sowas auf die Beine stellen kann. Wie ist das bei Ihnen gelaufen?
Das war es so. Ich habe jetzt zunächst 1863 Schüler in Deutschland, in Bayern untersucht. Und das waren also Schüler von Mittelschule, Realschule, Gymnasium und Fachoberschule. Die lief also im Rahmen meines Habilitationsverfahrens. Ich habe dann hinterher das Glück gehabt, ein Comenius-Projekt koordinieren zu dürfen mit weiteren 15 Staaten.
Also das sind
Europas.
EU-weite Projekte, die zum Lernen irgendwie arbeiten.
Genau. Also auch Europa ist interessiert an dem Thema und ist also dementsprechend dann gefördert worden. Und die Untersuchungsergebnisse werden nächstes Jahr dann im IBS-Verlag in München erscheinen.
Also da kann man es dann nochmal konzentriert und komprimiert nachlesen.
Genau.
Ja, und um dem Lernstress auf die Spur zu kommen, möchte ich mir als nächstes erklären lassen von Josef Mayer, wie es eigentlich funktioniert, das Lernen, was da passiert im Gehirn.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Zum Thema Lernen fast ohne Stress. Der Dozent Josef Mayer befasst sich schon lange damit. Wie funktioniert denn Lernen idealerweise? Was muss da ablaufen in unserem Kopf und vielleicht nicht nur im Kopf?
Idealerweise lernt man am besten im entspannten Zustand, also im sogenannten Alpha-Zustand. Der Alpha-Zustand ist ein Zustand, den wir mehrmals am Tag erleben. Das heißt, es ist genau der Übergang vom Wachwerden in der Früh, bevor man richtig wach wird, hellwach ist, oder vom Einschlafen am Abend. Wir können das auch untertags, wenn wir so tagträumen. Und das ist auch der Zustand, in dem wir Probleme am besten lösen. Das heißt, manchmal sucht man Lösung für ein Problem und plötzlich dann beim Aufwachen ist da und dann hat man es. Und die ganze Zeit vorher hat es nicht geklappt. Das heißt, eben dann, wenn man entspannt ist, wenn linke und rechte Gehirnhälfte optimal zusammenarbeiten, wenn dieser bekannte Balken, dieses Corpus callosum überbrückt wird, dann ist effizientes Lernen am besten möglich.
Wenn Sie sagen Tagträumen, das ist aber so ein Zustand, den schätzen jetzt die Lehrer nicht so, wenn sie den Eindruck haben, dass ihre Schüler da gerade dabei sind.
Das ist genau das, wenn Lehrer dann einen Schüler aufrufen, was meinen, der passt jetzt nicht auf und der sagt es dann gleich. Der hat das genau mitbekommen. Das heißt, der hat einen sogenannten defokussierten Blick, blickt vielleicht zur Decke, bekommt aber alles mit, weil er im Alpha-Zustand ist. Er weckt aber, wie Sie sagen, also bei den Lehrern den Eindruck, der würde nicht aufpassen.
Also ist natürlich nicht der fokussierte Blick aufs Handy damit gemeint.
Das ist richtig.
Ist denn Lernen eigentlich nur Kopfsache oder spielen da auch noch andere Faktoren mit, also Gefühle zum Beispiel auch oder das Wohlbefinden in einer bestimmten Situation?
Das ist natürlich ein wesentlicher Teil. Wir arbeiten in den Schulen, in den Universitäten viel zu sehr kognitiv. Das heißt, das Emotionale fällt also meistens unter den Tisch. Wir bewundern Asiaten, die rezitieren über Stunden. Aber dass man diese Dinge versuchen in der Schule umzusetzen, das wird nicht gemacht. Also man bewundert es immer, aber es wird zu wenig umgesetzt. Und das ist eben genau das, was im asiatischen Bereich gemacht wird. Also die rechte Gehirnhälfte viel mehr mit reinkommt, die Emotionen viel mehr mit reinkommt, Musik mit reingenommen wird. Also alles, was mehr und weniger in der rechten Gehirnhälfte passiert. Wenn ich jetzt rechte und linke Gehirnhälfte anspreche, dann ist es eine Metapher. Mhm. Man kann das heute nicht mehr so teilen, nach den neuesten Erkenntnissen der Gehirnwissenschaften. Man weiß also heute, wenn jemand einen Schlaganfall hat oder einen Unfall hat und Regionen betroffen werden, die geschädigt sind, dass der hinterher doch in der Lage ist, vom Sprachvermögen her, das so hinzubekommen wie vorher. Das heißt, andere Teile des Gehirns übernehmen das. Man weiß nicht warum. Also das Gehirn ist wirklich, man weiß nur einen Bruchteil jetzt, wozu das Gehirn an und für sich fähig ist zu leisten.
Also diese Metapher rechte und linke Gehirnhälfte meint einfach, dass verschiedene Regionen sozusagen aktiv sind. Und könnte man das jetzt messen, wenn man in so einem idealen Lernzustand wäre, das Gehirn sozusagen auf volle Aufnahmebereitschaft geht? Kann man da was messen?
Ja, man kann also die Gehirnströme messen mit dem EEG. Und der Alpha-Zustand ist ein Zustand, der bewegt sich zwischen 7 und 14 Hertz. Also 7 und 14 Schwingungen pro Sekunde, Gehirnschwingungen pro Sekunde. Und das kann man also nachvollziehen, das kann man also genau sehen. Dann gibt es noch den Beta-Zustand, der wäre also dann, wenn wir jetzt hochkonzentriert miteinander sprechen. Wenn es weiter runter geht, dann käme man in den Delta-Zustand. Ist auch etwas, was heute sehr gern von Zahnärzten gemacht wird. Das heißt, die behandeln also Leute, die Angst haben vor Spritzen oder Spritzen nicht vertragen, also irgendwie allergisch sind. Und die leiten die dann in den Delta-Zustand, sind total entspannt, die können Zähne ziehen, können probieren. Das ganze Ambiente in dieser Zahnarztpraxis ist schon so eingerichtet. Also es sind Dinge heute, die man sich vor 20 Jahren gar nicht vorstellen hätte können. Und die letzte Phase, also das wären von 4 bis 7 dann der Delta-Zustand. Die letzte Phase, das wäre dann der Theta-Zustand, also zwischen 4 und 0. Schwingung, das wäre der Tiefschlaf. Also das braucht man beim Lernen in der Schule jetzt nicht. Also das wäre zu weit.
Also entspannt. Fürs Lernen ist es schon ein relativ aktiver Zustand sozusagen, ja, wo man sich aber ja irgendwie ausgeglichen fühlt und wahrscheinlich auch nichts anderes Körperliches jetzt querschießt, also irgendwie eine Aufregung oder ein Stresshormon oder sowas.
Genau, die Stresshormone, das sind ja die blockieren, wenn also Adrenalin oder Noradrenalin dazwischen kommt, das verursacht dann die Blockaden. Und dann, ja, kann man sagen, es liegt mir auf der Zunge, aber ich kann es nicht sagen.
Mhm. Wie man diesen Zustand erreichen kann, darüber sprechen wir gleich in unserem Beta-Zustand des konzentrierten Sprechens, wie Sie uns gerade erklärt haben. Bis gleich.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Stressreduziertes Lernen. Wie kann man das erreichen? Das ist unser Thema heute mit Josef Meyer von der Uni Augsburg. Was haben Sie denn entwickelt, Herr Meyer, um das Lernen zu verbessern und eben stressfreier zu gestalten?
Also es geht darum, dass der Entspannungszustand genutzt wird, dass die Konzentration gefördert wird, dass Ressourcen aktiviert werden. Und das soll zu optimalen Leistungen fähig machen und Verprüfungen natürlich ruhig machen.
Manchmal spielt ja auch der Kopf schon verrückt, bevor es richtig losgeht. Mein Kollege Ralf Würschinger hat sich bei Studenten umgehört, was ihr stressigstes Prüfungserlebnis war.
Ich habe meinen Raum nicht gefunden. Ich habe wirklich verzweifelt den Raum gesucht und war dann erst so 10 Minuten später ungefähr da.
Also ich kann mich nur erinnern, ich war ja einmal gar nicht vorbereitet und ja, das kam mir alles spanisch vor, was in der Klausur vorkam.
Klar, Abitur. Die ganze Abiturzeit war stressig genug, ja.
Dolmetschprüfungen, wo man dann vor der ganzen Klasse steht und irgendwas, einen Vortrag halten muss.
Das erste Staatsexamen in Medizin jetzt im Sommer. Ich habe 3 Monate dafür gelernt, jeden Tag ganz lang. Das hatte ich bisher noch nie gemacht in meinem Leben.
Und dann sitzt man endlich im richtigen Raum, hat die Aufgaben vor sich und versucht sich zu konzentrieren. Herr Meyer, wie soll man denn dann den Stress noch loswerden?
Wenn Prüflinge die Prüfung beginnen, haben sie oft das Gefühl, sie hätten keine Zeit für den Entspannungszustand. Mhm. Wenn eine Prüfung zum Beispiel an der Universität mit 3 Stunden angesetzt ist, die können sich ruhig 10 Minuten entspannen, das kommt x-fach wieder rein hinterher. Das heißt also, dadurch lösen sie Blockaden, die bekommen Zugang zu den eigenen Ressourcen und damit profitieren sie auf jeden Fall.
Das klingt ja toll mit diesem Zustand, wo man also entspannt ist und trotzdem sozusagen alles auf volle Leistung geht. Wie kommt man denn dahin?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sie können sich also runterzählen. Man beginnt vielleicht am Anfang bei 15, bei 10. Wenn man etwas länger geübt hat, geht es vielleicht von 3, dann ist man also bei 3, 2 und 1 im Alpha-Zustand. Es basiert ja auf dem Mentaltraining, das wir dann hinterher noch ansprechen werden. Mhm. Und mentales Training heißt also Arbeit. Es geht nicht, dass man sagt, ich probiere das jetzt einmal aus, hat nicht geklappt, lasse ich sein. Also man muss es wirklich täglich üben, man muss es untertags machen und dann wird es funktionieren. Mhm. Und dann ist es lebensverändernd. Das heißt, es hat wirklich einen Einfluss drauf. Man wird sich sicherer. Es betrifft natürlich auch den gesundheitlichen Bereich dann. Und wir haben also schon festgestellt, also dass das ja nicht nur allen Lehrern, sondern allen Menschen sehr gut tut.
Also wenn man diese mentalen Techniken lernt für stressreduziertes Lernen, dann kommen sie einem auch in vielen anderen Bereichen zugute sozusagen.
Genau, ganz das ist auch im persönlichen Bereich, im beruflichen Bereich ist praktisch überall im Leben kann man es einsetzen. Und außerdem Runterzählen, das wir angesprochen haben, kann man natürlich durch Atemübungen reinkommen. Das ist also etwas, was meines Erachtens auch im Unterricht sträflich vernachlässigt wird, dass einfach Schüler ihren Atem betrachten. Die meisten atmen falsch. Und wenn ich manchmal Studenten frage, die nicht bei mir im Kurs waren, vor den Prüfungen, was tun sie mit der Atmung jetzt, was die Atmung angeht, wenn sie jetzt reingehen in das Zimmer, es beginnt die mündliche Prüfung, die meisten sagen dann an, atme ich ganz tief ein. Ich sage, ja, machen Sie das, dann werden Sie mir noch schlechter, werden Sie noch nervöser dabei. Das heißt also, diese Luft rauslassen, das Ausatmen, diese Techniken zu erlernen, das muss keine Yoga-Technik sein, das sind ganz banale Techniken. Aber das müsste halt im Unterricht umgesetzt werden. Das hilft den Schülern unglaublich.
Also als erstes schon mal die Schnappatmung weglassen sozusagen. Und wie kann man dann wirklich auch ein Blackout in der Prüfung verhindern, wenn man diese Techniken drauf hat?
Durch die Entspannung wieder. Das heißt also durch diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, dass die wirklich jetzt dann, wenn sie merken, jetzt wird es kritisch, also jetzt wird es heiß im Körper, ich werde jetzt nervös, dass ich dann wirklich durch den Körper gehe. Das heißt, verschiedene Körperteile dann entspanne. Kann man bei den Füßen anfangen oder beim Kopf dann. Und wenn man durch den ganzen Körper geht, also wir kennen alle das Jakobsen-Modell, dann entspannt sich der Körper. Und wenn der Körper entspannt ist, ist der Geist auch entspannt. Das heißt, also man nimmt sich ein paar Minuten Zeit und kommt dann runter.
Jakobsen-Modell, das ist so eine Tiefentechnik zur Tiefenentspannung, wo man so die Muskeln durchgeht. Aber um das wirklich machen zu können vor einer wichtigen Prüfung oder quasi schon, wenn man in der Prüfungssituation, wenn man da quasi gerade reingeht, dann muss man schon ganz schön cool sein oder sich zumindest sehr sicher fühlen mit dieser Technik.
Auf jeden Fall, und das kann man natürlich auch vorher machen. Also bevor man reingeht in den Raum, dass man sich irgendwo auf einen Stuhl in der Ecke setzt und sich entspannt und dann ruhig reingeht. Das ist genau der Punkt, wo ich am Anfang gesagt habe, also dass keine Prüfung objektiv ist. Denn wenn jetzt ein Prüfer, die bleiben ja hängen irgendwann, die meisten Studenten dann oder Schüler.
Weil man aufgeregt ist.
Weil man aufgeregt ist. Wenn man dann sagen würde, ja wahrscheinlich haben sie zu wenig gelernt, sie hätten mehr tun sollen und so weiter und dann den Finger etwas mehr in die Wunde legt, dann werden die versagen.
Und wenn jetzt der Prüfer das Umgekehrte macht und sagt, jetzt alles mal mit der Ruhe, sie haben sich ja bestimmt vorbereitet, kommen Sie mal ein bisschen runter, lassen Sie die Luft raus und jetzt frage ich Sie nochmal, das könnte auch helfen.
Atmen Sie richtig durch oder man macht das Fenster auf und gibt Ihnen wirklich eine Minute Zeit. Die Minute kommt wieder rein hinterher und die sprudeln dann raus. Und die Nervosität, es geht so weit, dass sie sagen dann, ich habe einen Faden verloren, ich kann nicht mehr weiter, helfen Sie mich bitte und so. Wir kennen die Situationen und drum eben nochmal, um eine Prüfung objektiver leiten zu können, muss man den vorher helfen und muss ihnen bei der Prüfung helfen, soweit es möglich ist.
So könnte es also funktionieren, aber diese Techniken, die muss man halt auch lernen und drauf haben und wie man das erreichen kann, darüber sprechen wir als nächstes. Lernen fast ohne Stress, Prüfungen ohne Angst oder mit viel weniger Angst und Aufregung bestehen, das ist unser Thema. Die Techniken, mit denen Sie arbeiten, Herr Mayer, lassen sich die so einbauen, dass sie so selbstverständlich werden wie dass man halt seinen Stift spitzt oder den Laptop auflädt, damit man damit arbeiten kann?
Genau, das geht noch viel schneller. Das heißt also, wir haben so 1-Minuten-Entspannungen kreiert, wo die wirklich, wenn das geübt wird, nach einer Minute dann runterkommen und vollkommen entspannt sind.
Das werden wir später auch mal ausprobieren.
Es sind zum Beispiel körperliche Entspannung, es ist geistige Entspannung, es sind die Atemtechniken, stille Übungen, es sind Konzentrationsübungen, Visualisierungsübungen, die ganz, ganz wichtig sind.
Zum Beispiel, was macht man da bei so einer Visualisierungsübung?
Bei so einer Visualisierungsübung stellen Sie sich etwas vor. Dazu vielleicht ein Beispiel von einem gefangenen amerikanischen Major, der in Vietnam gefangen war. Und der war 2 Jahre mehr oder weniger in so einem Erdloch gefangen. Und um nicht verrückt zu werden, hat er im Geiste, in Anführungszeichen, Golf gespielt. Und als er heimkam nach der Entlassung dann, als er das erste Mal auf dem Green war, hat er besser gespielt als vorher. Und man kann diese Visualisierung auch im Körper messen. Beim Skispringen, bevor die Skispringer sich oben abdrücken, visualisieren die genau den Absprung unten an der Schanze. Und da, wenn man Messgeräte anschließt an die Oberschenkel zum Beispiel, dann merkt man, wie das durchgeht. Das ist genau die gleiche Bewegung in den Schenkeln wie dann, wenn er wirklich abspringt. Das heißt, die Visualisierung setzt sich wirklich im Körper um.
Also das ist ein Impuls, den man schon gibt seinem Körper. Ja. Wenn man nur visualisiert, dass man jetzt einfach draußen sein will aus diesem Prüfungszimmer, das hilft wahrscheinlich aber nicht.
In dem Moment jetzt nicht. Nur man kann visualisieren, was man als Ankern bezeichnet, dass man Situationen herholt vorher, in denen man ja sehr gut war. Und vom Gefühl her, weil Sie das Gefühl angesprochen haben, die Empfindungen, dass man also sicherer wird, dass man sicher reingeht in irgendeine Situation und die versucht man dann, die erfolgreich war, zu übertragen auf die Situation und geht dann rein und sagt, warum soll ich das jetzt nicht schaffen? Das schaffe ich genauso wie damals in der Situation. Und da geht es natürlich dann um das multisensorische Lernen. Das heißt, es müssen alle Sinne mit einbezogen werden.
Und wenn man also in so eine Prüfungssituation entspannt reingeht, das bedeutet auch, dass man das, was man gespeichert hat, sozusagen auch besser abrufen kann, dass man dazu wieder Zugang findet.
Genau, man hat Zugang zu den Ressourcen wieder, was man gespeichert hat, was man gelernt hat. Und ansonsten kommt es halt vor, dass man rausgeht aus dem Prüfungszimmer und draußen weiß man es jetzt wieder. drin war es aber entfallen. Und das wäre natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Also wenn man es zu der nötigen Situation nicht parat hat und dann erst hinterher wieder das Wissen wieder da ist.
Was schiebt sich da dazwischen, wenn man nicht zugreifen kann?
Das ist Adrenalin und Noradrenalin, das blockiert es dann und dann liegt es, wie gesagt, schon auf der Zunge, aber man kann es nicht ablesen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Eltern diese Methoden ganz toll finden. Wie können Sie Ihre Kinder dafür begeistern oder lieber die Lehrer begeistern oder vormachen, selber was lernen und diese Methoden anwenden?
Das sind jetzt ein paar Ansatzpunkte. Also ich habe das auch für Eltern gemacht, in Elternsprechstunden, damit die also wussten, was heißt Alpha-Zustand. Manche jetzt nicht mehr so, aber vor Jahren sahen wir das etwas kritisch. Was macht ihr eigentlich da mit den Schülern? Möchte man doch wissen. Und als sie das dann erfahren haben, waren alle begeistert. Ich habe im Übrigen alles, was ich sage zu diesem stressreduzierten Lernen, über viele Jahre selber ausprobiert. Das ist also nichts, was am grünen Tisch in der Uni entstanden ist, wo man sagt, das könnte vielleicht funktionieren, sondern ich habe es wirklich gemacht. Mhm. An einer Schule mit allen Schülern, also von der 5. bis zur 10. Klasse, immer mit 6er oder 12er Gruppen am Vormittag und es waren alle Schüler da. Und das war für mich damals auch überraschend.
Wie sieht es dann in so einer Schulpraxis aus? Wird das dann irgendwie zu Beginn jeder Stunde irgendwie aufgegriffen oder die Schüler irgendwie einfach nur noch dran erinnert?
Das kommt dann darauf an, immer wann es nötig ist. Das kann sein, dass man vor einem Test das macht. Es kann sein, dass man es in der Früh macht. Ich habe also viele Multiplikatoren, die das stressreduzierte Lernen verbreiten, Kurse halten dazu, die machen das zu Beginn. In Grundschulen zum Beispiel, die spielen leise Musik, Entspannungsmusik. Die müssen nicht schreien oder Glöckchen da in der Hand haben, damit der Unterricht beginnt, sondern es ist absolut ruhig, die Schüler sind entspannt, 10 Minuten lang und dann geht es ganz langsam mit dem Unterricht los und das funktioniert fantastisch.
Also es auch, arbeitet sich dann auch leichter für die Lehrer.
Auf jeden Fall.
Lernen mit reduziertem Stress. Dazu gibt uns Josef Meyer Auskunft, Dozent an der Uni Augsburg und Entwickler von Techniken zum stressreduzierten Lernen. Gibt es eigentlich Felder, wo diese Techniken besser greifen als in anderen? Sie haben ja diese Techniken vor allem für das Sprachenlernen, für das Fremdsprachenlernen zunächst mal ausgefeilt, aber kann man das ganz allgemein anwenden?
Also es funktioniert in jeder Schulart, in jeder Schulstufe und in jedem Fach. Wir haben Multiplikatoren im Grundschulbereich. Die bekommen ein Konzept von mir und da sind immer Slots dazwischen, da können die eigene Beispiele einsetzen. Und da kommen halt dann Beispiele aus dem Grundschulunterricht oder wenn es jemand ist im Gymnasium aus Chemie oder in der Mittelschule, Realschule oder aus Physik, umsetzbar ist das überall, in jedem Fach.
Nach den Nachrichten in der zweiten Stunde sprechen wir über Erfolgserlebnisse beim Lernen. Wir freuen uns, wenn Sie weiter dabei sind. Bis gleich.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Lernen fast ohne Stress und Prüfungen, so gut wie ohne Angst bestehen. Das ist unser Thema bei Einfach Leben. Und bei mir im Studio ist Josef Meyer. Er hat das SRL, das stressreduzierte Lernen, mitentwickelt und ausgefeilt in langen Jahren der Praxis. Er ist Dozent an der Uni Augsburg. Willkommen nochmal an Sie, Herr Meyer.
Danke, Frau Hafner.
Und mein Name ist Gabi Hafner. Hallo zu Einfach Leben Teil 2. Wir haben ja gehört, dass der Stress beim Lernen und dann auch beim Abrufen der Inhalte in Prüfungen weggeht, wenn man sich zuvor entspannt. Bei uns geht es als nächstes um das mentale Training, dem Geheimnis eigentlich hinter dem stressreduzierten Lernen. Ist das wirklich was, das alle lernen können? Das möchte ich von Josef Meyer wissen. Bis gleich. Lernen fast ohne Stress ist unser Thema und unser Experte im Studio Josef Meyer von der Uni Augsburg. Das Geheimnis hinter dem stressreduzierten Lernen ist die Entspannung, die man eben auf dem Weg eigentlich von mentalem Training lernen kann, haben wir gehört. Gibt es da Erfolgsbeispiele dafür außerhalb der Schule, wo es ja nicht so häufig noch angewendet wird?
Im Sport ist es eine Selbstverständlichkeit schon seit vielen Jahren, sei es jetzt beim Fußball, Motorsport, beim Skispringen. Und Reporter greifen das immer auf und sagen nach einer Veranstaltung, wenn es nicht gut gelaufen ist, die waren mental nicht so gut drauf. Das heißt also, es ist eine Selbstverständlichkeit im Sport, das anzuwenden. In Betrieben, in Firmen sieht man das, dass es angewandt wird. Was fehlt, meines Erachtens, ist das Lernen. Und unsere Aufgabe ist es nun, das in den Lernbereich reinzubekommen.
Also das soll in den Schulen stärker mit reingenommen werden?
Genau, es ist also unser Ziel, dass in die Lehrpläne mit reinkommt. Es geht beim Sport auch natürlich darum, Bewegungsabläufe sich vorzustellen, zu verbessern, sich selbst zu motivieren. in Wettkämpfen Nervosität zu beherrschen, Leistungstiefs zu überwinden. Entspannte Konzentration klingt, wenn man das so hört, vielleicht wie ein Gegensatz. Mhm. Es ist aber genau der Moment, wenn zum Beispiel ein Karateka ein Brett durchschlägt. Der ist in dem Moment, wo die Hand auftrifft, total entspannt. Und so funktioniert's. Und genau das müssen wir also auch versuchen, in die Schule reinzubringen. Das heißt also aktives Wissen, aber trotzdem Entspannung, dass der Druck rausgenommen wird. Die Techniken wie entspannte Konzentration, Visualisieren, Selbstgesprächskontrolle, die lassen sich natürlich in anderen Lebensbereichen genauso anwenden. Mhm. Und man muss überlegen, gerade bei der Selbstgesprächskontrolle, was man sich so selbst erzählt. Das heißt also, Frauen im Bad, in der Früh, beim Schminken, Männer beim Rasieren, was läuft durch den Kopf? Man hat Angst vor bestimmten Situationen, man hat vielleicht einen Termin mit dem Vorgesetzten, dass man einfach mal realisiert und sagt, stopp, bisher war das vielleicht so, aber jetzt nicht mehr. Denn wenn man am Abend dann nachdenkt drüber und das Revue passieren lässt, den ganzen Tag, dann stellt man fest, es war ja ganz anders, das war ja gar nicht so schlimm.
Also wenn man sich quasi in der Früh beim Schminken schon negativ programmiert und sagt, boah, heute steht so viel auf dem Zettel, das kann ich sowieso nicht schaffen. Und dann habe ich auch noch dieses Interview mit diesem wichtigen Menschen.
Genau so ist es.
Und was würde man sich umgekehrt sagen, damit das eben nicht passiert?
Zu dem Negativen noch, wenn jemand, also als Beispiel, wenn jemand sagt, jedes Mal, wenn ich zum Skifahren fahre, bin ich am zweiten Tag erkältet. Ich sage dann immer, machen Sie das weiter, das funktioniert auch dann. Es wird nächstes Jahr wieder klappen. Das heißt also, genauso ist es im positiven Bereich. Also wenn ich mir das einrede, dass ich gut bin, man sagt immer, ja, man lügt sich doch an, man lügt sich nicht an. Jeder hat irgendwo seine Stärken und die muss man halt herholen dann und sich wirklich überzeugen. Und das ist auch im Sportbereich. Also wenn man sieht, wie in manchen Sportbereichen das übertrieben wird, im Boxkampf zum Beispiel, wie die schreien, wie die überzeugt sind, nur dann kann es klappen. Dann ist die Motivation dementsprechend hoch durch diese Affirmationen. Ansonsten, wenn die reingehen würden und sagen, boah, das ist aber ein ganz schön schwieriger Gegner. Ich glaube, wenn ich da so wenig Chancen habe, dann wird es auch nicht schaffen. Das heißt, man muss von sich überzeugt sein. Und diese Überzeugung müssen wir den Schülern mitgeben. Das heißt also, wenn Schüler Angst vor einem Fach haben, weil die Mutter sagt, Mathematik konnte ich nie, hatte Schwierigkeiten, oder der Vater.
Hoffentlich ist das bei dir nicht auch so.
Genau. Dann wird der seine optimalen Leistungen nicht bringen können. Das heißt, es muss zu Beginn des Schuljahres getilgt werden. Der wird nicht von einem Fünfer auf einen Einser kommen, aber man kann ihn weiter aufbringen. Er muss überzeugt sein, dass er in der Lage ist, in dem Fach besser zu werden. Und dann hat er eine Chance, das zu schaffen. Ansonsten wird es nicht klappen.
Früher hat man ja von verschiedenen Lerntypen, Wahrnehmungstypen gesprochen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch so gültig ist. Die einen, die lernen vielleicht besser visuell, indem sie was lesen, was vor sich sehen. Die anderen, wenn sie sprechen. Ist das mentale Training für alle gleich geeignet?
Es ist für alle gleich geeignet. Dennoch ist es wichtig, dass man die Wahrnehmungstypen am Anfang feststellt. Und dann kann man den Schülern helfen. Also wenn ich zum Beispiel, wenn man jetzt zum Fremdsprachenlernen gehen würde und Beispiele hernimmt, dann wird ein Lerner bei dem Begriff Auto gibt's ja so nicht. Jeder hat ein Bild von einem Auto. Das ist entweder ein blauer BMW, ein roter Ferrari, ein grüner Golf, irgendwas. Irgendwo kommt ein Bild. Und wenn der das Bild hat, dann kommt natürlich schneller auch die Erinnerung an das Wort, an die neue Vokabel im Englischen jetzt als Car. Ein anderer, ein auditiver Typ, der würde zum Beispiel ein Geräusch hören von einem Auto, würde sich daran erinnern. Ein Kinesthet, der würde sich in dem Auto wohlfühlen oder der wird mental die Sitze berühren, das Steuerrad berühren, den Schaltknüppel berühren. Das heißt also, jeder legt sich das selber zurecht.
Ja, und wenn Sie unsere Hörer jetzt überzeugt haben vom stressreduzierten Lernen, wie fängt man es an, wie steigt man ein? Das ist unser nächstes Thema nach der Musik. Bis gleich. Unser Thema ist das Lernen und wie man es von Stress und Druck befreien kann und dadurch dann auch bei Prüfungen wieder besser darauf zugreifen kann. Mitentwickelt hat die Methode Josef Meyer, Dozent an der Uni Augsburg. Sie haben uns jetzt vieles vorgestellt über diese Methoden. Wenn man das jetzt machen möchte und sagt, ja, das klingt so, als könnte mir das wirklich helfen oder meinem Kind, wie steigt man denn am besten ein ins stressreduzierte Lernen?
Wir haben zum stressreduzierten Lernen CDs produziert. Zwei in erster Linie, die sich dafür sehr gut eignen, also eine First Step, so Basis-CD und eine andere dann direkt zum Lernen, mit denen man üben kann. Wenn man mit denen eine Zeit lang übt, dann kann man das später selber machen. Aber es dauert eine gewisse Zeit, mit der Stimmmodulation das zu lernen. Und das gilt auch für die Lehrer. Also es ist ganz, ganz wichtig, das zunächst zu lernen. Und die Frage, die hinter Ihrer Frage noch steckt, wie beginnt man am besten? Ja, es sind verschiedene Partner angesprochen. Das heißt, es sind die Lehrer, die Dozenten, die Schüler. Meines Erachtens ist es wichtig, auf jeden Fall, dass in der Universität das vermittelt wird, dass die Studenten, die Lehramt studieren, eine Ahnung von dem stressreduzierten Lernen haben, um den Schülern das zu vermitteln, um selber zu profitieren. Es müsste also nicht nur an der Uni, es müsste dann im Referendariat natürlich wieder aufgegriffen werden und auch bei den Lehrervorbildungen. Das heißt, die Lehrer müssten immer am Ball bleiben, es wird genügend angeboten. Wir haben jetzt im Bereich des stressreduzierten Lernens Multiplikatoren ausgebildet, über 60 in Deutschland, also in der Schweiz, in Portugal, in Griechenland, auch in Südafrika. Und es vernetzt sich jetzt ganz schön und man kann teilnehmen an den Kursen von den Multiplikatoren oder ich selber biete auch Kurse an, jederzeit, soweit es möglich ist. Und da lernt man an und für sich dann die Grundlagen. Wenn Lehrer Interesse haben, Multiplikator zu werden, die können sich dann an mich wenden, entweder über die Homepage oder wenn sie diesen Suchmaschinen einfach stressreduziertes Lernen eingeben, dann bekommen sie genügend Informationen. Das wären so die Schritte, wie man dazu kommt. Und dann heißt es natürlich, wie wir bereits gesagt hatten, Arbeit. Das heißt, mentales Training ist dann Arbeit und dann muss es nur noch umgesetzt werden.
Nur noch in Anführungszeichen.
Genau.
Sie haben schon gesagt, es eignet sich für alle, auch für alle Lebensalter, weil heute muss man ja auch am Arbeitsplatz immer wieder neu mitlernen, umlernen. Empfiehlt sich da auch, vielleicht dann so einen Kurs zu machen oder wie geht man ran, wenn man sagt, also jetzt muss ich da mit völlig neuen Programmen umgehen und ich will das jetzt mal richtig gescheit angehen, dass mich das nicht so stresst.
Da funktioniert es genauso und wir haben also, da geht es natürlich auch, wenn Sie das ansprechen jetzt mit dem Beruf, da geht es natürlich auch in den gesundheitlichen Bereich jetzt mit rein. Wir haben da ein sogenanntes Anti-Stress-Projekt konzipiert im Zusammenhang mit IPO, das ist also die Internationale Präventionsorganisation, das ist das größte Präventionsnetzwerk in Europa und bieten da Fernkurse an, sowohl für Lehrer, für Mitarbeiter in Firmen, also für alle Leute, die dafür aufgrund ihrer Vita geeignet sind, das umzusetzen. Und ich finde, das wäre ganz, ganz wichtig, also für Leute, die Burnout gefährdet sind. Und das sind ja doch sehr viele. Und wenn man den Stressreport von 2012 anschaut, da hat man ja festgestellt, dass 18 Mal mehr Krankheitstage anfallen als vorher. Mhm. Also es nimmt zu und wir wissen, was dagegen tun. Also im Lernbereich speziell hier jetzt in unserem Fall, aber natürlich auch im gesundheitlichen Bereich.
Gleich die Kirchennachrichten zur halben Stunde und dann noch ein paar skeptische Nachfragen, denn Lernen, das ist für die meisten eben nicht gerade eine spaßbesetzte Angelegenheit.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Unser Thema ist das Lernen und wie man es von Stress und Druck befreien kann. Für viele ist Lernen ja ein negativ besetztes Feld. Sie bringen es nicht mit Spaß in Verbindung, vielleicht auch nicht mit Erfolgserlebnissen. Kann man so eine Prägung denn überhaupt überschreiben, quasi umprogrammieren?
Würde ich schon sagen. Es ist negativ besetzt, eben weil es angstbesetzt ist. Aber jeder Mensch lernt gern. Wenn man zum Beispiel Leute fragt, wie viele Sprachen würden sie die gern sprechen, dann kommt meistens ja Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch vielleicht noch. Asiatische Sprache wäre auch nicht schlecht. Aber wenn es dann dran geht ums Lernen, dann sagen die meisten, schaffe ich nicht, kann ich nicht. Und da müsste natürlich dann ein Umdenken her. Und die müssten also schon, man müsste natürlich auch weggehen von dem deutschen Perfektionismus. Und es gibt auch Leute, die mit 80 Jahren noch eine Fremdsprache lernen. Was übrigens sehr förderlich ist, denn man weiß, Kreuzworträtsel, Mathematikaufgaben helfen, um Demenz rauszuschieben um ein paar Jahre, das funktioniert tatsächlich. Aber das Beste ist, Fremdsprache zu lernen, denn beim Fremdsprachenlernen werden alle Gehirnareale angesprochen und involviert. Und das wäre das Beste, was man wirklich machen kann. Und es bringt einem was. Also von dem her würde ich schon sagen, kann das sehr Spaß machen.
Gott sei Dank. Gott sei Dank sind es die Sprachen, weil Mathematikaufgaben löse ich bestimmt nicht mehr mit 18.
Und es ebnet natürlich dann auch den Weg zum lebenslangen Lernen. Das wäre natürlich das Ziel, dass der Spaß kommt beim Lernen. Und jeder Mensch lernt in einem bestimmten Bereich ja sehr gerne. Jeder hat irgendwo was, was sagt, das interessiert mich. Man muss ja nur die Motivation dafür finden. Und was die Schule anbelangt, da geht es eben darum, dass man einfach den Druck rausnimmt. Dass man keine überfallartigen Leistungstests durchführt, meines Erachtens jetzt. Ich habe zum Beispiel als Lehrer manchmal Tests geschrieben und habe die hinterher dann vor den Augen der Schüler zerrissen. Nachdem festgestellt worden ist, was fehlt oder wo man anknüpfen müsste, dass die einfach merken, es geht nicht darum, dass man negativ beurteilt wird oder dass man jetzt eine Note da draufstehen hat, sondern es geht darum, dass man denen wirklich helfen möchte. Und wenn dieser Druck rauskommt dann und diese Methoden, die wir angesprochen haben, dann hinzukommen, dann glaube ich, dann kann man also am Unterricht sehr, sehr viel ändern.
Aber letztlich Erfolgserlebnisse kann man doch nicht vorprogrammieren, oder?
Doch, Sie können es dann vorprogrammieren, wenn Sie in eine Situation gehen, in der Sie erfolgreich waren und diese Situation dann übernehmen und sich emotional stark fühlen, dann ist so eine Vorprogrammierung auf jeden Fall gewährleistet. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern man muss das üben. Aber man kann tatsächlich sicherer werden und erfolgsorientierter arbeiten.
Stichwort von heute auf morgen geht's nicht. Mit was für einem Zeitraum muss man denn ungefähr rechnen, wenn man jetzt so einsteigen will in dieses stressreduzierte Lernen, in immer öfter in diesen Alpha-Zustand kommen möchte? Wie lang muss der Atem sein, damit da wirklich was draus werden kann, was hilft?
Das ist natürlich individuell sehr verschieden. Erstens einmal ist es sehr schwierig, und ich spreche aus eigener Erfahrung, aus meiner Anfangszeit, das durchzuhalten. Denn man vergisst es in Anführungszeichen dann wieder mal einen Tag oder eine Woche oder zwei, drei Wochen und dann wird es natürlich wieder schwierig. Das heißt, man muss wirklich dann, es ist Disziplin gefordert, man muss wirklich dann dabei bleiben und dann kann es sich schon nach ein paar Monaten vielleicht auswirken. Aber wie gesagt, so ganz schnell geht es nicht, also man muss dabei bleiben.
Dafür spricht natürlich auch, dass man das dann wirklich, dass das in der Schule alle machen gemeinsam, genau, damit es so fest verankert ist. Ja, als nächstes wollen wir noch einen Blick in die Zukunft des Lernens werfen.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Stressreduziertes Lernen. Methoden, die Josef Mayer mit anderen zusammen entwickelt hat, schon in einem Zeitraum jetzt von fast 20 Jahren, die sie sich damit beschäftigen. Wenn Sie jetzt so auf die Anfänge zurückblicken und in die Zukunft des Lernens schauen, was ist schon passiert, was sollte noch kommen?
Es begann also damit mit der Gründung des IBS Mentaltrainings, das ich zusammen mit Angela Miller 1995 etabliert habe. Und wir haben da in verschiedenen Bereichen gearbeitet, im Sport. Wir haben CDs konzipiert zum Reiten, zur Schwangerschaft, zum finanziellen Erfolg und sind dann wieder zurückgekommen zum Lernbereich, nachdem wir beide aus dem Bereich kommen und beide Lehrer waren. Wie schon angedeutet, ging das dann über das LTE-Projekt, also über dieses Comenius-Projekt. LTE steht im Übrigen für effizientes Lernen mit innovativen Methoden und IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologien.
Das ist dieses Projekt, in dessen Rahmen auch diese Studie entstanden ist, die jetzt die Zahlen auch geliefert hat, dass eben so viele Schüler tatsächlich Angst haben vor Prüfungen.
Und das soll jetzt fortgesetzt werden oder wird fortgesetzt, jetzt das stressreduzierte Lernen als gemeinnütziger Verein. Und da sind wir natürlich jetzt auf Spenden angewiesen. Und es ist schwierig, Sponsoren zu finden, die im Bildungssektor etwas springen lassen. Das heißt, im Sport ist es häufig kein Problem. Und bei vielen Anrufen, bei vielen Kontakten mit Firmen, mit Konzernen, musste ich immer wieder hören, dass sie sagten dann, ja, wir sind schon engagiert im Sportbereich und wir können da nichts mehr tun. Und für Bildung ist es ganz, ganz schwierig. Und darum hoffen wir, dass wir doch Leute finden, Firmen finden, Privatpersonen, die diesen gemeinnützigen Verein dann weiter unterstützen, sodass das weiter vernetzt werden kann. Also wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, und wir sind da ziemlich sicher, dann wird sich das weltweit irgendwann vernetzen.
Also es wird vielleicht so eine richtige Bewegung erstmal geben zum stressfreien Lernen an den Schulen, an den Unis. Das wäre so, das ist das, was Sie visualisiert haben.
Genau.
Lernen fast ohne Stress, Prüfungen mit weniger Angst bestehen, darüber hat uns Mayer von der Uni Augsburg Auskunft gegeben. Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen in puncto Lernen, was sehen Sie da?
Da muss ich sagen, digitale Medien, Informations- und Kommunikationstechnologien sind wichtig. Doch mindestens genauso wichtig ist die emotionale Stabilität. Also nicht nur beim Lernen, sondern in allen Lebensbereichen. Und wenn Elemente des stressreduzierten Lernens Eingang in den Unterricht per se finden, können die Schüler sowohl beim Lernen als auch bei Prüfungen erfolgreicher werden. Mehr Freude und Erfolg beim Lernen. Und genau das wünschen wir uns für alle Lernenden in der Zukunft.
Kann man nur unterstreichen. Und wer jetzt sagt, das muss ich unbedingt machen, das möchte ich ausprobieren, das brauche ich für mich, was sollte der als nächstes tun?
Der sollte sich Material besorgen zu dem, also ohne jetzt groß Werbung zu machen, die zwei CDs, mehr Freude und Erfolg beim Lernen durch Metall als Training und die Basis-CD für das SEP. Also damit, glaube ich, das ist keine große Investition. Damit kann man einen Einstieg finden und dann weiteres Material sich beschaffen. Und da findet man Freude daran und das bringt dann natürlich auch sehr viel.
Ja, ich sage Ihnen vielen Dank, Herr Mayer, für Ihre Zeit, fürs Kommen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Hafner, für die Einladung.
Und wenn Sie, liebe Hörer, die Sendung nachhören oder gerne auch weiterempfehlen wollen, geben Sie in Ihren Browser ein Einfach Leben MK Online, dann kommen Sie auf die ganze Sendung. Nächste Woche geht es bei uns bei Einfach Leben um Ökumene zum Auftakt des großen Reformationsgedenkens. Danke fürs Zuhören.